Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gute und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Und wie ihr wisst, machen wir das immer zu dritt. Und ich begrüße in unserer Runde unseren Mann in Thailand. Hi, Marco.
Gute.
Und den Matthias. Hi, Matthias.
Hi, Manuel. Hi, Marco.
Und ja, was sollen wir sagen? Wir sprechen heute natürlich über den Elefant im Raum. Eamon Barkok rastet bei Snapchat aus. Dann noch die sehr wahrscheinliche Champions-League-Qualifikation von Eintracht Frankfurt und einen Saisonausblick und natürlich auch schon, was die Spatzen von den Dächern pfeifen, ein möglicher neuer Spieler für die Eintracht. All das werden wir heute mit euch besprechen und wir fangen an mit dem Leipzig-Spiel. Matthias, du warst im Stadion. Erzähl mal, wie war's?
Ja, ich will mal so sagen, optimal, das Wetter hat mitgemacht, schön mit dem Fahrrad Richtung Stadion. Hab meine Platznachbarn schon vorher angetroffen, die sich auch schon vorbereitet hatten für das Spiel. Ich habe dann auch teilweise nachgezogen und wir haben unsere Abläufe mal ein bisschen verändert und es hat scheinbar funktioniert.
Sehr gut.
Nein, also ich würde behaupten, so Start-Ziel-Sieg, so wie man sich das wirklich als Fan wünscht. Teilweise wirklich ohne mal Bedenken zu haben. Ja, das muss man schon sagen. Also sehr erwachsen. Die Mannschaft wusste direkt, was los ist und ist ja auch oft so in den Spielen. Die ersten 5 bis 10 Minuten sieht man dann schon so ein bisschen, geht heute was oder nicht. Mhm. Unabhängig von den Toren fand ich Ansgar Knauf, wäre der auch so mein Spieler des Spiels, weil er auch einfach in jeden Ball rein ist, selbst bei hohen Bällen, auch wenn er nicht kopfballstark ist, geht er halt hoch. Das reicht ja oft schon, einfach um den Gegner zu irritieren, auch wenn er dann 2 Meter ist oder so, ja, dann wirklich gallig und so. Und auch das ganze Team, muss man ja sagen. Kevin Trapp ist auf einmal, was ist das für ein Kevin Trapp? Total sicher, mir kommt so in Erinnerung, ein Ball wird dann so ein halb hoch mal nach hinten gespielt, eigentlich ein dreckiger Ball für ihn. Den hat er dann einfach weitergeleitet, ohne dass man Angst haben musste. Also wirklich, astreiner Tag.
Also, er scheint wieder fit zu sein.
Er strahlt Sicherheit aus. Ja. Was ich total überraschend fand, eigentlich, es hat mich ein bisschen an die Vorzeichen erinnert vor dem Ajax-Heimspiel, als man auch in so einer unsicheren Phase war oder nicht genau wusste, okay, wohin geht jetzt die Saison? Verspielen wir jetzt alles oder nicht? Und dann haben wir Ajax aus dem Stadion geschossen und ich habe auch mit ganz vielem gerechnet, aber bestimmt nicht damit, dass wir Leipzig so souverän aus dem Stadion ballern. Also das war eine der stärksten Mannschaftsleistungen in dieser Saison gegen Leipziger, die eine Saison gespielt haben, so wie oder ein Spiel gespielt haben, so wie ihre ganze Saison ist, sehr wechselhaft. In dem Fall waren sie jetzt halt ganz, ganz schlecht. Das kam irgendwie auch hinzu. Marco, erzähl mal, was hat dir gut gefallen und hast du vielleicht auch was gesehen, wo wir noch ein bisschen im Saisonendspurt dran arbeiten müssen? Irgendwas gibt es ja immer zu verbessern.
Ich muss erstmal gestehen, ich habe das Spiel zwar gesehen, aber nur mit einem Auge, weil, wie Matthias gesagt hat, so nach 10, 15 Minuten hast du schon gesehen, wie die Reise hingeht. Und ich habe mehr auf den Football-Draft geachtet, als auf das Spiel, weil ich war mir sehr sicher, dass es heute gut ausgehen wird. Was mir aber imponiert hat, was auch Matthias gesagt hat, die Galligkeit. Die habe ich lange Zeit nicht mehr so gesehen, so intensiv gesehen, wie in diesem Spiel. Ich glaube, 90% dieses Kaders können Fußball spielen, können kicken, sind wirklich auch technisch versiert. Aber dieses Dreckige, dieses Reingehen, das Kämpfen, um jeden Meter für den anderen auch da zu sein, das habe ich lange Zeit vermisst in diesem.
Ja, gehe ich total mit. Also was ein Beispiel für mich war, diese, das habe ich ja im Vorgespräch auch schon mal angesprochen. Skiri hat zweimal einen Ball gewonnen, wo der so irgendwie fast im Spagat ist. Also irgendwie, dass der Leipziger Spieler so gezwungen ist, jetzt eine Aktion zu machen, aber egal welche Aktion er jetzt macht, er wird den Ball verlieren. So sah das für mich aus. Also Skiri ist runtergegangen, hat irgendwie das rechte Bein ganz weit ausgestreckt und das linke irgendwie auch und dann wird er angeschossen, angepasst und gewinnt dadurch den Ball. Das hat mir super gefallen. Und wie die gesamte Offensive auch quasi defensiv gedacht hat. Und das sind ja auch diese Läufe, die man so schnell vergisst. Also, dass man einfach nur einen Raum besetzt, indem man jetzt 25 Meter, 30 Meter schnell irgendwo hinsprintet, einfach nur um einen Passweg zuzustellen. Und ja, das war wirklich phänomenal. Ich finde, was wir noch hätten besser machen können, das zeigt sich nämlich gerade an dem 1:0, was wirklich ein Gedicht ist von einem Tor. Also wie das Tor rausgespielt ist, ist wirklich sensationell. Jeder Pass sitzt, jeder weiß, wo er hinlaufen muss. Das folgt alles einem Plan. Und dann schließt Knauf das, was ja auch nicht so typisch ist für ihn, eiskalt ab. Aber das hatten wir halt öfter, diese Situation. Wir hätten es öfter noch so ausspielen können wie beim 1:0. Und das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau, aber das hätten wir noch häufiger hinkriegen können und früher auch den Deckel auf dieses Spiel machen können. Weil es steht für mein Empfinden steht es viel zu lange 1:0. Ja, Point.
Ich will ja nicht vorgreifen, aber du hast ja schon erwähnt, dass wir da auch drauf kommen, auf mögliche Neuzugänge. Und ich glaube, da wird dieser Spieler auch uns helfen, klarer abzuschließen. Technisch versiert, er ist technisch versierter als ein Knauf, das muss man sagen.
Das ist der perfekte Teaser und Cliffhanger für das letzte Drittel der Folge. Also freut euch drauf, bleibt dran. Und wir haben sehr viel Spaß schon im Vorgespräch gehabt, über den Spieler zu sprechen. Also da kommt noch was. Wenn wir jetzt nochmal kurz aufs Leipzig-Spiel gehen, was uns natürlich super in die Karten spielt, ist die rote Karte, das wird ja auch noch vergessen, die holt auch Knauf raus. Und das natürlich genau. Das ist ja immer so fast schon so ein Todesstoß für die Mannschaft, die eine rote Karte kassiert. Direkt die nächste Aktion ist das 2:0. Und da war ich mir dann auch sicher, okay, da kann eigentlich nichts mehr anbrennen. Und ich danke nochmal, Luis Openda, tolle Idee. Immer aus der Mauer rausgehen. Also, Torhüter lieben diesen Trick. Keine Ahnung. Das ist für mich wie ein Torwart, das ist für mich wie ein Freistoß, der in ein Torwart-Eck geht. Werde ich nie verstehen, wie Leute aus einer Mauer rausgehen können oder ein Torwart einen Freistoß ins Torwart-Eck kassieren kann. Es kann dir nur einmal passieren und das passiert eigentlich viel zu oft noch. Aber gut, macht Ansgar Knauf wirklich super handlungsschnell, super technisch auch schwer, gar nicht so einfach den zu machen. Und dann läuft das Spiel natürlich irgendwie von selbst. Habt ihr da noch Ergänzungen? Habt noch Beobachtungen gemacht?
Also es war interessant, ich hab zu meinem Platznachbarn bei dem Freistoß gesagt, bitte bring den Ball aufs Tor. Ich habe schon Etikette anlaufen sehen und habe schon gedacht, oh, das wird jetzt ja wieder ein Kunstschuss, der eventuell dann sehr weit drüber geht. Ja, und dann haben sie es ja genauso gemacht, hat der Art einfach mal drauf gehalten. Hauptsache mal aufs Tor und diesen Abpraller halt dann geil verwertet. Und ich glaube, wenn Ansgar Knauf nicht so lange nachdenken muss, dann hat er auch so Zähne einfach drin, ja. Das spricht halt einfach für ihn. Und es ist halt wirklich perfekt, dass er zur richtigen Zeit einfach jetzt da ist. Ja, wie oft haben wir uns über die Aufstellung Gedanken gemacht? Jetzt ist es sehr einfach und kommen wir gleich auch wieder drauf. Ja, es wird dann in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher mit Neuzugang.
Oh, dieser Neuzugang. Und
Der schwebt über allem.
was ja wirklich geil ist, diese Tiefe jetzt im Kader zu haben. Also wir dürfen nicht vergessen, Mario Götze fällt aus. Das wäre eigentlich auch ein Spieler, der uns natürlich immer hilft. Oder ist ein Spieler, der uns immer hilft, der, auf den wir jetzt nicht zurückgreifen können, leider. Und trotzdem kriegen wir es kompensiert. Knauf ist gerade vielleicht am stärksten Punkt seiner Saison. Skiri ist am stärksten Punkt seiner Saison. Kevin Trapp ist, als wäre er nicht weg gewesen, auf einem sauhohen Level. Und
Guter und
ja.
Theater haben sich gefangen.
Ja.
Ja.
Und auch Collins kommt rein und du weißt, ja, wir müssen uns jetzt nicht in die Hose machen, weil das irgendwie ein wackeliger Typ ist. Also gar nicht.
Das ist ja auch die Aufgabe, ich finde, vom Rest der Mannschaft, ein Spieler wie einen jungen Collins, der einfach dann Höhen und Tiefen in seiner ersten richtigen Saison hat, ihn dann mitnehmen zu können. Er muss, es kann nicht sein, dass er dann für den Erfolg garantieren muss, sondern dass er mitlaufen kann. Und das hat er ja auf jeden Fall gemacht. Wie im Vorgespräch erwähnt, habe ich ihn jetzt als einzigen bisschen abfallender gesehen, aber auch weil die anderen es sehr gut gemacht haben, muss man ja dazu sagen.
Aber da gehen wir, können wir gleich mal auf die andere Seite, nach links gehen. Was macht denn Brown in seiner ersten richtigen Saison? Das ist ja Wahnsinn. Also, dass er dieses Pensum hat, das ist schon, also, ich, dass er in Nkunku drängt, da war ich mir recht sicher vor der Saison. Das so im Herbst, das habe ich schon gesehen.
Aber das
Eigentlich
sah ja gar nicht danach
einfach
aus.
außen. Ja, aber das alleine, was er mitbringt von den Fähigkeiten und das ist so das schreit nach Dino Topmöller. Das ist so einfach so ein Spieler für Dino Topmöller. Aber wie er konstant jetzt dieses hohe Niveau auf den Platz bringt, das ist Wahnsinn. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm auf jeden
Ja,
Fall.
ich finde nicht unbedingt, dass das absehbar war. Die Nürnberg-Fans haben uns ja teilweise auch schon ein bisschen belächelt über diesen Transfer und so, als ob das quasi nur der Autofahrer von Jan Usun wäre. Und ich fand in der Vorbereitung in den USA und so, da habe ich teilweise nachts diese Spiele mir angeschaut und so, da finde ich, da hat er schon gute Ansätze gezeigt. Und ich war dann am Anfang überrascht, dass er dann so weit weg vom Kader war. Aber das hat sich ja wirklich super entwickelt, und das spricht auch einfach dann für eine Mentalität. Nicht nur über die
Ja,
Kla
ja.
nicht für die Klasse, sondern auch für die Mentalität. Und ich habe es ja schon in ein paar Folgen gesagt, also meine Meinung zu Can Uzun, um jetzt doch noch einen negativen Punkt zu finden, die hat sich einfach jetzt nochmal gefestigt. Also ich glaube, das ist, ich will gar nicht so direkt so menschlich so menschlich das sehen, aber ja, ich würde schon so eine Mentalitätsfrage da stellen. Also das ist auf jeden Fall eine andere als von Brown.
Vielleicht,
Weil
ich
mit so
glaube.
einer Kla also ich hatte früher einen Jugendtrainer, der hat gesagt, mir ist jemand lieber, der alles zeigt, was er kann, als jemand, der schon sehr viel kann, aber nicht ansatzweise das zeigt. Und das fällt mir so bei diesen zwei ein.
Ich glaube, bei Can Uzun ist auch eine gewisse Unreife noch vorhanden. Wenn ich das, also er wird auch von allen Seiten gedrückt. Also vom Management, vom türkischen Verband etc. Da lässt er meiner Meinung nach wahrscheinlich sich zu sehr beeinflussen. Es war ja auch die Frage, dass er sich für Deutschland oder Türkei entscheidet. Die Türkei hat ihm die WM Qualifikationsteilnahme in Aussicht gestellt. Und was war am Ende? Er wurde nicht mitgenommen. So, er hat sich für Türkei entschieden, hat gesagt, mache ich will das große Turnier. Am Ende muss er zu Hause bleiben. Auch soweit ich das so aus diesen Interviews und Reportagen von Eintracht mitkriege, Brown ist alleine nach Frankfurt gekommen. Can Uzun hat, ich glaube, die Mutter dabei. So ein bisschen Selbstständigkeit. Das tut einem Jungen gut.
Ich würde auch noch ergänzen, ich glaube, ein Can Uzun ist natürlich Profi geworden, weil er auch die Mentalität mitbringt, Profi zu sein. Auch er musste natürlich seit er 13, 14 ist, alles dafür geben, um Profi zu werden. Ich glaube aber, dass ihm viel mehr zugefallen ist aufgrund seines Talents. So. Und dass er vielleicht auch mit 94% Profi wurde an Einsatz. Und er bestimmt alles in Grund und Boden gespielt hat, sonst wäre er auch nicht so früh schon ein tragender Spieler gewesen in der zweiten Bundesliga. Das ist ja wirklich irre. Der hat ja quasi den ersten FC Nürnberg auf seinen Schultern getragen als Teenager. Ja? Und der Rolle ist er ja auch gerecht geworden, das muss man ja auch sagen. Und jetzt ist es aber so, jetzt weht in Frankfurt ein anderer Wind, der Kader ist viel besser, die spielen international und das ist nicht mehr die Wohlfühl-Oase, erster FC Nürnberg und gib mir den Ball und ich mach das, weil meine Gegenspieler sind im Zweifelsfall auch alle ein bisschen schlechter als, oder definitiv alle ein bisschen schlechter als in der ersten Liga und das reicht dann halt da. Und ihm wurde bestimmt viel auf die Schulter geklopft, auch schon in der Jugend und bestimmt auch, weil er eine gute Rolle in Nürnberg gespielt hat. Ich sehe trotzdem die Möglichkeit, dass er das noch verändert bekommt, weil er ein junger Kerl ist und dass er an den Punkt kommt und realisiert, ich glaube, ich tue noch nicht alles für den Erfolg. Und denke, wenn, ich weiß nicht, wie das Umfeld ist, kenne ich nicht, aber dass wenn ihm das dort auch gespiegelt wird mit, Jan, du tust wahrscheinlich noch nicht alles dafür und du musst das, was du musst jeden Erfolg, den du auch bereits erreicht hast, den musst du bestätigen, damit du dich weiterentwickeln kannst. Und das ist einfach aktuell noch nicht geschehen. Also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, ich kreiere zwei Szenarien. Das schlimmste Szenario wäre, er wird weiter von seinem gesamten Umfeld als kommender Superstar angesehen. Dann sind wir hier schon hier bei Emre Mor-mäßig, der es dann nie gepackt hat, ja. Und dann wechselt er irgendwann völlig sinnbefreit zu Fenerbahce oder keine Ahnung wohin. Und dann ist eigentlich seine Karriere over, prognostiziere ich. Was jetzt einen, ich sag mal, irgendwie eine tragende Rolle bei einem internationalen Club angeht. Ich glaube, das wäre dann echt vorbei. Und jetzt ein anderer Punkt ist, ein anderer Spieler, den ich jetzt als Positivbeispiel nehme, auch wenn er lange Zeit wirklich gelebt hat, glaube ich, nicht wie ein Profi, ist Ousmane Dembélé. Also damals, als der gewechselt ist von Dortmund zu Barca, habe ich einen schönen Satz gelesen in der Elf Freunde. Da hieß es, der BVB ist super glücklich, dass sie ihn losgeworden sind. Bei Barca denkt man, es ist der neue Weltstar, aber verpflichtet haben sie ein großes Kind. So, und das hat sich aber auch nochmal geändert, weil Dembélé hat jetzt eine veritable Karriere hingelegt, ist eine der tragenden Säulen bei PSG und hat sich, glaube ich, nochmal darauf besonnen, mehr aus seinem Talent zu machen mit harter Arbeit. Und um eine richtig gute Karriere zu haben. Also das sind so für mich die Möglichkeiten, die ich bei Can Usun sehe. Vielleicht tut ihm auch nochmal eine Laie gut, keine Ahnung, um mal klarzukommen. Oder so eine Station wie Nadim Amiri in Mainz, irgendwie sowas. Ich glaube, da, dass man da mal ein bisschen runterkommt vom hohen Ross. Oh, jetzt haben wir echt lange drüber, oder ich lange drüber geredet, aber
naja. Ich werde es nochmal ganz kurz nochmal positiv werten. Also man muss natürlich ihm zugestehen, er ist 19 Jahre alt. Was man hört, ist das private Umfeld wohl schon ein gutes, aber natürlich will man auch immer das Beste für sein. Also ich glaube, der Vater ist sehr, sehr handelnd und beratend. Natürlich will man immer das Beste für seine Familie, ja. Ich würde da eher den türkischen Verband ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, dass die den Druck da nicht so auf ihn haben oder Einfluss drauf nehmen. Weil sie kommen dem ja selber nicht gerecht. Also das ist ja dann ein Witz, ja. Und dazu, er hat trotzdem schon seine, ich glaube, 4-5 Scorer gemacht diese Saison. Das ist ja trotzdem okay. Und jetzt komme ich zum Abschluss. Und wenn er das annimmt jetzt von Dino, ich würde behaupten, diese Nicht-Einwechslung diesmal war ein kleiner Denkzettel oder so sogar. Oder für das ganze Umfeld auch.
Erzieherische Maßnahme.
Wenn er das positiv annimmt, dann können wir uns nächste Saison auf einen Mega-Spieler freuen.
Generell würde ich ihn nochmal zum Ausfall Götze oder der Verletzung Götze kommen. Ich weiß gar nicht, also klar, Mario Götze war eine hervorragende Verfassung, aber ich sehe im Moment unsere Stärken über die Außen, über dieses Tempo, über diese Umschaltmomente. Und ja, Mario Götze war die Kirsche auf der Sahne. Aber erstmal muss die Sahne geschlagen werden. Und das machen die Außen gerade mit Knauf und Barroja.
Ja, ich würde halt nicht vergessen, das kommt natürlich auch stark auf den Gegner drauf an. Leipzig hat jetzt höher gestanden. Dann kannst du Schnelligkeit als Mittel wählen.
Ja.
Ich glaube, gegen St. Pauli wird das schwieriger. Mainz ist es, glaube ich, kann man nochmal mit der gleichen Taktik angehen. Das wird, denke ich mal, ein offener Schlagabtausch fast. Und wie auch im Vorgespräch erwähnt haben, hoffen wir ja alle drei, dass wir es einfach in Mainz
Ziehen.
dingfest machen.
Ja, ich glaube, die haben jetzt 6 oder 7 Spiele nicht gewonnen, ne? Also der Run ist vorbei. Das heißt natürlich nicht, dass sie uns nicht auch schlagen können zu Hause, das ist auch klar. Aber wir kommen gerade aus einer ganz anderen Phase. Und ich finde auch die Delle, die uns das Tottenham-Spiel gegeben hat, da sind wir echt gut rausgekommen. Ich finde, also jetzt auch in der Nachbetrachtung ist dieses 0:0 in Augsburg schon echt was wert. Und dass du dann so ein Spiel gegen Leipzig nachlegst, ja, okay, gut. Du holst 4 Punkte nach einem saubitteren Aus mit 2 schweren Verletzungen. Ja. Und zu Götze, das Tottenham-Spiel hätte ich gern mit Götze gesehen. Ich glaube, das wäre dann anders ausgegangen, weil das genau das Spiel gewesen wäre für ihn. Na gut.
Ich bin noch unentschlossen. Ich weiß nicht, ob uns ein wirklich fitter Knauf mehr gegeben hätte in dieser Situation, diese Kette aufzubrechen. Ja, das
Also
ist
natürlich wäre es
alles
einfacher gewesen.
hypothetisch natürlich. Ja. Alles hypothetisch natürlich.
So, Männer, jetzt haben wir das Leipzig-Spiel abgearbeitet, die vielen, vielen, vielen guten Sachen, bisschen was auch nicht so gut war. Wir haben schon über unseren Kader und die Aufstellung gesprochen. Wir kommen noch nicht zum Spieler der neuen Saison,
Ich habe
möglicherweise.
die
Lass
Überleitung.
uns.
Ich habe die Überleitung, Emanuel.
Ja,
Also die
sag.
Überleitung ist, wenn man gegen Gegner antritt, die dann tiefer stehen, wo wir auf unser Tempo nicht verlassen können, welche ein Spieler oder welche ein Format von Spieler könnte man dann gebrauchen?
Ja, wer könnte das sein, Marco? Welchen Typ Spieler könnte man denn da gebrauchen? Mach mal Name-Dropping jetzt.
Ich komme nicht mit der Überleitung klar, sorry.
Okay, dann gegen tiefstehende Gegner kann man ja auch gut und gerne jemanden brauchen, der einen sehr guten Abschluss hat, der einen schnellen Antritt hat, der technisch versiert ist, ein gutes Passspiel, zweikampfstark ist, kreativ ist. Und gerade einen schnellen Antritt hat, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber es ist ja wirklich wichtig in engen Situationen. Und wer könnte das denn sein? Welcher Name wird denn hier schon von den Dächern gepfiffen? Also Marco ziert sich noch. Dann muss Matthias jetzt den Namen sagen.
Also Rizzo Doan wird sehr wahrscheinlich unser erster Neuzugang für die neue Saison in der Offensive. Und ich glaube, da können wir uns wirklich glücklich schätzen.
Okay, kurzer Faktencheck, dann was macht ihn aus? Was sind die Stärken?
Ich würde behaupten, du hast die alle schon erwähnt. Und dann natürlich Marco würde wahrscheinlich darauf gehen, dass er trotzdem auch eine gute Endgeschwindigkeit hat, die man trotzdem dann ausnutzen kann, ja.
Die Endgeschwindigkeit ist halt nicht auf diesem Niveau wie Bahoya oder Knauf.
Ja.
Aber in der Saison wurde er, glaube ich, mit knapp 34 km/h gemessen. Aber das ist absolut ausreichend. Defensiv ist er auch zu gebrauchen, er ist gallig. Wie im Vorgespräch auch angemerkt, kommen auch da diese japanischen Tugenden zum Vorschein, harter Arbeiter, mit einem guten Abschluss, auch aus der Ferne, Distanzschüsse, hat Matthias davor,
Und
angemerkt.
sag noch mal was zu seinem, also was ich noch spannend finde, ich gebe das jetzt hier einfach nur mal so als Einwurf rein, sein Alter und auch die japanische Mentalität.
Also die spiegelt ja dann auch, also er hat auch sehr gute Zweikampfwerte, also auch über die ganze Liga gesehen, ja. Das spiegelt ja im Endeffekt auch das dann wieder, ja. Er haut sich rein.
Er haut sich rein. Er ist, er wird, glaube ich, 27. Also das ist ja auch noch mal genau. Er wird im Juni 27. Hat und es ist halt diese Sofortverstärkung, ne? Das ist ja.
Die wir eigentlich in der Offensive auch brauchen, weil wir haben außer Mario Götze keinen gestandenen Spieler. Batshuayi nehme ich mal raus, weil er noch nicht angekommen ist und ich weiß auch wirklich nicht, ob er diese nächste Saison in Frankfurt auch spielen wird. Wir brauchen, also das ist ein Kindergarten eigentlich vorne. Und da ein bisschen Führung reinzubringen, ein bisschen Reife, schadet uns nicht. Das haben wir in der Abwehr gesehen, das haben wir letzte Saison in der Abwehr gemacht und das hat Wunder gewirkt.
Ja, also man könnte theoretisch aufgrund seiner Erfahrung im Profifußball schon Ansgar Knauf hinzunehmen, aber ich sehe ihn halt gar nicht als Führungskraft im Offensivspiel bei uns. Und Batshuayi bleibt, wird der Joker-Stürmer bleiben, sofern sich niemand verletzt. Matanovic ist jung, Uzun ist jung, Vahi ist jung, alle brauchen sie noch ihre Zeit, Bahoya. Also das wäre echt die Sofortverstärkung und auch mal ein Spieler, der. Also, auch wenn das jetzt eine nachgelagerte Info ist, finde ich, aber wenn jetzt Doan in Frankfurt nochmal einen Schritt macht und 2 Jahre richtig krass performt, dann ist er 29 und dann könnte er immer noch für ein gutes Geld auch verkauft werden. Also, wenn man das jetzt so betrachten möchte. Plus, der kommt ja aus Freiburg, die zahlen jetzt nicht die Megasummen an Gehalt. Das heißt, er wird auch in Frankfurt nicht den Gehaltsrahmen sprengen oder sowas. Also man bekommt da wahrscheinlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was man sich nur wünschen kann. Und vor allen Dingen endlich mal jemanden, der einfach Erfahrung hat. Der hat schon Euroleague gespielt. Der ist, glaube ich, nicht oft verletzt, hat mehrere Bundesliga-Saisons und dann ist das nicht so ein Spieler, von dem man sagt, naja, der muss ja irgendwie, der ist ja noch jung. Also den Satz haben wir auch schon ziemlich oft gesagt im Podcast. Und da müssen wir dann weniger Geduld haben, möchte ich sagen. Und ich glaube auch, dann noch mit Hasebe spätestens an seiner Seite, also so im Staff, nenne ich es mal, wird er auch keine Anlaufprobleme haben.
Ja, wirtschaftlich ist es so oder so, ist eigentlich sportlich und wirtschaftlich eine Win-Win-Situation für die Eintracht, weil vom wirtschaftlichen Standpunkt her, Doan ist der macht nimmt eigentlich die Rolle von Hasebe ein und ist der Türöffner für den asiatischen Markt. Egal, ob es Trikotverkäufe sind, Werbeeinnahmen etc. Und wir brauchen den asiatischen Markt. Auch, das ist wichtig.
Auch das kommt noch hinzu, ja, absolut. Und ich will es gar nicht zu finanziell jetzt machen, aber dass uns jetzt zum Beispiel so der Ausrüster nächste Saison bei uns Adidas ist und die japanische Nationalmannschaft auch von Adidas ausgerüstet wird, greifen auch noch ein paar Rädchen ineinander. Und naja, wenn wir ehrlich sind, die Eintracht wird die Champions League Kuh, so sollten wir uns denn qualifizieren, natürlich auch melken. Das heißt, wir können uns auf 3 Trikots plus ein Champions League Trikot wahrscheinlich einstellen. Heim, auswärts, alternativ Champions League. Und ich werde auf jeden Fall auch einer dieser Idioten sein, die dafür sehr viel Geld ausgeben werden. Und in Japan ist die Fankultur ja auch noch mal krasser. Also ein Ritz Doan in einem Adidas-Trikot von Eintracht Frankfurt, Champions League oder sowas. Also ich glaube, da werden auch viele, viele Freunde aus Japan zugreifen. Das macht.
Ich sehe es ja hier in Thailand oder auch wenn ich in Asien reise. Manchester United seit Jahren am Abgrund. So dramatisch muss man sagen.
Ja.
Diese Trikots werden immer und überall gekauft. Von der Eintracht habe ich nicht einmal ein Trikot gesehen. Obwohl
Ja,
wir.
gut, international ist natürlich trotzdem nochmal alleine
Ja.
wegen
Ja,
der
aber
Vermarktung der Premier League und so.
ja klar, natürlich, aber trotzdem, dieser Spieler, wir hatten mit Hasebe den Fuß in der Tür, was Vermarktung angeht in Asien. Und das ist halt jetzt, hat sich letzte Saison halt gewandelt, weil Hasebe in Rente gegangen ist, aber mit Doan bekommen wir wieder diesen Fuß in die Tür. Das ist wichtig finanziell, weil wir müssen bei allem Fan sein und so, müssen wir auch immer auf das Wirtschaftliche schauen, weil wir keinen Investor haben, keinen, weiß ich, nicht in der Börse sind oder ähnliches.
Was auch wirklich gut ist. Also in meinem YouTube-Rabbit Hole sehe ich so viele englische Vereine, die irgendeinen Besitzer haben. Also wir schweifen ab, aber wo die Fans einfach mega unzufrieden sind und der Verein wird irgendwie sterben gelassen und hängt am Tropf von einem Typen, der einen Daumen senkt oder hebt. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Also von daher, ja. Dann.
Da, also da, dazu muss ich leider ja noch was, muss ich noch mal ganz kurz zurückspringen. Also
Ja.
keine Grüße an die paar Hantels aus Leipzig, die, oder vielmehr die da waren, die kann man ja noch, den kann man das ja noch zugute schreiben, dass sie da waren. Aber wo war denn der Rest? 18:30 Uhr Bundesliga Samstagabend und ihr kriegt den scheiß Block nicht voll. Heidenheim macht den Block voll. Was wollt ihr in der Bundesliga? Was wollt ihr da? Ihr macht unseren Fußball
Top.
kaputt. Fertig aus. Da kann mir auch
Top.
keiner was anderes erzählen.
Topspiel in der Bundesliga. Es geht um alles im Endeffekt. Es geht um die Champions League. Und man kriegt es wirklich nicht voll. Was sind das? 2, 5, 3.000 Leute zu akquirieren. Das ist traurig, wirklich.
Unabhängig von der Distanz. Also erstens ist die Anstoßzeit ja mega geil. Samstag 18:30 Uhr, da hat ja jeder Zeit, ne? Also da kannst du dich richtig schön morgens, was weiß ich, in den Zug setzen, ins Auto setzen, machst dir noch einen Tag in Frankfurt, keine Ahnung, hängst vielleicht noch eine Hotelübernachtung dran, hast eigentlich, unabhängig von dem Spiel, als Leipzig-Fan dann eigentlich einen schönen Tag. Und als Pendant dazu 16.000 Duisburg-Fans im Borussia-Park, die den Aufstieg von der Regionalliga in die dritte Liga feiern. Und 15.000 Kölner in Hannover. Also Tradition ist Tradition und Leipzig ist Leipzig. Punkt.
Ich habe selbst bei X habe ich einen Post losgelassen. Ich würde lieber gegen die Kickers oder gegen Lautern spielen. Die machen das Stadion aber voll. Das ist dann wenigstens ein Fußballspiel mit öffentlichem
Ist
Interesse.
ein gesunder Hass. Das ist
Ja,
ein
fertig
gesunder
aus, ja.
Hass. Das kann man machen.
Das ist die krasseste Wortneuschöpfung, die ich je gehört habe. Gesunder Hass. Ah, der Hass, der ist so gesund. Schön, ja. Ja, aber ja, also was soll man dazu sagen? Man kann gar nichts dazu sagen. Ich möchte auch immer auch nochmal darauf verweisen, dass in Leipzig ja immer auf die Stadionauslastung verwiesen wird in der Statistik, dass die Leipziger sagen, unser Stadion ist in 99% ausgelastet. Ja, weil ihr Ticketbundles verkauft, nämlich daheim gegen Wolfsburg, daheim gegen Heidenheim und das dritte Heimspiel ist dann gegen Bayern und dann kaufen die Leute halt das Bundle, damit sie ein Ticket gegen Bayern haben, aber die lassen sich natürlich nicht gegen Wolfsburg und Heidenheim sehen, ne? Aber dann kann man ja anhand der verkauften Tickets immer schön sagen, die Auslastung ist da, aber TV-Bilder are not lying. Die roten Plätze bei euch sind sehr markant und sehr oft löchrig und frei, also naja. Aber ich glaube, wir erreichen ja sowieso keinen Leipziger hier, hoffentlich.
Zu dem ganzen Thema werde ich mal anteasern, wird es auf jeden Fall nochmal einen Podcast geben. Und da bin ich auch im engen Austausch mit einem Gast. Und das wäre dann wirklich, das wäre eine sehr spannende Folge.
Nice. Okay, Männer, dann lasst uns noch drei Sätze verlieren. Endspurt. Also in Mainz, daheim gegen Pauli, in Freiburg. Sagt mal eine Punktzahl. Was ist eure Prognose? Ich sag 4.
4 hört sich gut an. Ich glaube auch, dass das Pauli-Spiel wir gewinnen. Wir sind so heimstark diese Saison, was echt unfassbar ist. Ich glaube, Pauli gewinnen wir. In Mainz holen wir einen Punkt und das reicht auch, weil die anderen Vereine es nicht schaffen, um uns in Mainz für die Champions League zu qualifizieren.
Würde ich auf jeden Fall genauso unterschreiben. Ich glaube, Punkt in Mainz, Sieg gegen Pauli und dann ist eh rum. So, dann will sich einfach keiner mehr verletzen. Und du, Matthias? Du sagst bestimmt 9 Punkte, wa?
Ja, ich würde 4 Punkte, was nehmen, 4, 5 Punkte. Also mit 3 sind wir definitiv durch. Und also wenn wir die jetzt direkt, im besten Fall holen wir die direkt in Mainz, machen dann eine coole Party von Mainz bis Frankfurt zurück und wieder zurück, nee. Und am liebsten haben wir noch ein Schwimmbad-Fußballspiel gegen Pauli, wo wir jeden Ballkontakt feiern können. Das wäre natürlich der Traum. Das wäre der Traum.
So ganz entspannt mal Fußball gucken, so ohne Sorge. Das wär's. Ajo, dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf, freuen uns auf den Rest der Saison und hören, also ich höre immer noch so ein paar Felssteine von meinem Herzen. Wie heißt das? Sie sind mir vom Herzen gefallen. Ja, irgendwie so, ihr wisst, was ich meine, aber dass das Leipzig-Spiel so gut ausgegangen ist für uns, boah, das ist echt ein paar Steine vom Herzen gefallen. So, dann freuen wir uns auf die nächste Folge, freuen uns auf den Endspurt. Vielen Dank, Männer, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns wieder in der nächsten Woche, vielleicht schon mit einer Champions-League-Qualifikation in der Tasche. Macht's gut, ciao, ciao.
Ciao, Jungs.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.